In den letzten Wochen haben wir nicht weniger als 7 Briefe aus dem Neuen Testament gelesen und dazu Predigten gehört. Jetzt ist mal wieder ein Text aus dem Alten Testament dran. Das Alte Testament ist zum Platzen voll mit großartigen Geschichten über Gott und diese Welt. Und eine dieser Geschichten lese ich jetzt. Sie steht in 2. Könige 5. Ich lese nur die erste Hälfte dieser Geschichte. Unsere Predigt ist ja auch nur der erste Teil eines Zweiteilers. Und wenn Sie die zweite Hälfte der Geschichte und der Auslegung hören möchten, kommen Sie nächsten Sonntag gerade wieder. Also 2. Könige 5 von Vers 1 an. Überschrieben ist diese Geschichte bei der guten Nachricht mit »Ein aussätziger Feind sucht Hilfe«. Naaman, der Heerführer des Königs von Aram, war an Aussatz erkrankt. Er war ein tapferer Soldat und der König hielt große Stücke auf ihn, weil der Herr durch ihn den Aramäern zum Sieg verholfen hatte. In seinem Haus befand sich ein junges Mädchen, das von aramäischen Kriegsleuten bei einem Streifzug aus Israel geraubt worden war. Sie war Dienerin bei seiner Frau geworden. Einmal sagte sie zu ihrer Herrin, wenn mein Herr doch zu dem Propheten gehen könnte, der in Samaria lebt, der würde ihn von seiner Krankheit heilen. Naaman ging zum König und berichtete ihm, was das Mädchen gesagt hatte. Geh doch hin, antwortete der König, ich werde dir einen Brief an den König von Israel mitgeben. Naaman machte sich auf den Weg. Er nahm 7 Zentner Silber, 1,5 Zentner Gold und 10 Festgewänder mit. Er überreichte dem König von Israel den Brief, in dem es hieß, ich bitte dich, meinen Diener Naaman freundlich aufzunehmen und von seinem Aussatz zu heilen. Als der König den Brief gelesen hatte, zerriss er sein Gewand und rief, ich bin doch nicht Gott. Er allein hat Macht über Tod und Leben. Der König von Aram verlangt von mir, dass ich einen Menschen von seinem Aussatz heile. Das sieht doch jeder, der sucht nur einen Vorwand, um Krieg mit uns anzufangen. Als Elisa, der Mann Gottes, davon hörte, ließ er dem König sagen, warum hast du dein Gewand zerrissen? Schick den Mann zu mir, dann wird er erfahren, dass es in Israel einen Propheten gibt. Naaman fuhr mit all seinen pferdebespannten Wagen hin und hielt vor Elisas Haus. Der Prophet schickte einen Boten hinaus und ließ ihm sagen, fahr an den Jordan und tauche 7-mal darin unter. Dann bist du von deinem Aussatz geheilt. Naaman war empört und sagte, ich hatte gedacht, er würde zu mir herauskommen und sich vor mich hinstellen und dann würde er den Namen des Herrn, seines Gottes, anrufen und dabei seine Hand über die erkrankten Stelle hin und her bewegen und mich so von meinem Aussatz heilen. Ist das Wasser der Flüsse von Damaskus, das Wasser des Abana und des Parpar, nicht viel besser als alle Gewässer Israels? Da hätte ich auch in ihnen baden können, um geheilt zu werden. Und voll Zorn wollte er nach Hause zurückfahren. Aber seine Diener sagten zu ihm, Herr, bedenke doch, wenn der Prophet etwas Schwieriges von dir verlangt hätte, hättest du es bestimmt getan. Aber nun hat er nur gesagt, bade dich und du wirst gesund. Solltest du es da nicht erst recht tun? Naaman ließ sich umstimmen, fuhr zum Jordan hinab und tauchte 7-mal in seinem Wasser unter, wie der Mann Gottes es befohlen hatte. Da wurde er völlig gesund und seine Haut wurde wieder so rein wie die eines Kindes. Mit seinem ganzen Gefolge kehrte er zu Elisa zurück, trat vor ihn hin und sagte, jetzt weiß ich, dass der Gott Israels der einzige Gott ist auf der ganzen Erde. Nimm darum von mir ein kleines Dankgeschenk an. Aber Elisa erwiderte, so gewiss der Herr lebt, dem ich diene, ich nehme nichts an. Und so sehr Naaman ihm auch zuredete, Elisa blieb bei seiner Ablehnung.
Guten Morgen. Also wie ihr seht, wir haben hier ein zweiteiliges Sonntagsquattro. Wie der Glaube Leben verändert, ist der Haupttitel. Das letzte Sonntagsquattro war ja 7-teilig. 7 plus 2 gibt 8. das geht ja auch nicht. Jetzt habe ich gemeint, das geht auch, aber es geht ja nicht auf. Ja gut, dann lassen wir das, dann kommen wir mit den Vieren doch nicht hin. Und aber das nächste Sonntagsquattro ist dann fünfteilig. Also Sonntagsquattro, das ist einfach praktisch der Name für eine Predigtreihe, für eine Themenreihe. Und also heute, diese Reihe beginnt heute, die wir dann nächsten Sonntag abschließen, wie der Glaube Leben verändert. Kleiner Glaube, große Wirkung. Das Fragezeichen ist hier fehl am Platz. Auf den Zetteln habt ihr ein Ausrufezeichen. Da ist mir ein Fehler passiert. Wir beschäftigen uns also mit diesem berühmten Menschen der damaligen Zeit. Und am Beispiel, was hier in diesem Kapitel 5 im 2. König geschieht, wollen wir sehen, wie kleiner Glaube sehr große Auswirkungen haben kann. Naaman gehörte zu den einflussreichen Leuten jener Zeit. Als General der aramäischen Armee besiegte er viele Völker. Würde Naaman heute leben, würden wir vermutlich fast jeden Tag etwas in der Zeitung von ihm lesen und auch in den Nachrichtensendungen wäre sein Name vermutlich, würde sein Name immer wieder erwähnt. Es war ein erfolgreicher Mann. Es erstaunt deshalb auch nicht, dass er zu den Vertrauten des Königs gehörte, des Königs von Aram. Das war sowieso wichtig, auch heute ist das noch wichtig für die Regierenden, dass sie immer eine gute Beziehung zu der Armee haben, weil die Armee ist ja immer potenzielle Macht, die die Regierung stürzen könnte. Also er gehörte zum ganz vertrauten Kreis des Königs. Doch der Erfolg des Naaman hatte einen tieferen Grund. Einen Grund, den weder der König von Aram noch Naaman selber kannte. Aber der Schreiber des Buch des Könige, der weist uns ganz still eigentlich auf das hin. Er berichtet nämlich, Naaman war ein tapferer Soldat und der König hielt große Stücke auf ihm, weil der Herr durch ihn den Aramäern zum Sieg verholfen hatte. Weil der Herr, und hier verwendet der Schreiber das Wort des Eigennamens Gottes, Jahwe, also weil der Gott Israels ihm zum Sieg verholfen hatte. Das ist ein kleiner Wink, die Überzeugung, dass Gott die Geschicke dieser Welt lenkt. Naaman war bestimmt ein tapferer Soldat, ein ausgezeichneter General, aber allein das konnte nicht der Grund seines Erfolges sein. Im Wirrwarr der Weltgeschichte lenkt Gott, der Schöpfer, die Geschicke dieser Welt. Und dieses Bewusstsein ist tief verwurzelt in jedem Menschen, der Gott kennt, der Jesus kennt. Und wenn uns das abhanden gekommen ist, dann müssen wir das wieder neu in uns aufsaugen, dass die Gewissheit, Gott entgleitet diese Welt nicht. Wie wir das aus dem Gebet des Daniels gesagt bekommen, der sagt, Gott verändert das Bestehende und gibt allem seine Frist. Er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Er gibt den Weisen ihre Weisheit und den Klugen ihren Verstand. Offensichtlich hatte Naaman Glück, denn ich bin überzeugt, es hätte noch viele Naamans gegeben mit seinen Fähigkeiten, die das hätten erreichen können, wenn Gott ihnen den Sieg gegeben hätte. So ist es auch in unserem Leben. Wir haben viele Begabungen, viele Fähigkeiten, aber es kann sein, dass wir vielleicht nicht auf der Erfolgswelle sind, weil Gott halt etwas anderes vorhat. Naaman hatte Glück, dass der Schöpfer des Himmels und der Erde aus irgendwelchen Gründen ihm zu großen Siegen verholfen hatte. Doch eine Sache überschattete sein Leben, das Leben dieses erfolgreichen Mannes. Er hatte Aussatz, eine schwere und unheilbare Krankheit. Ein Volk, und so war das bei Naaman, das so erfolgreich ist, so viele Kriege führt, die haben Sklaven aus allen Völkern. Und so auch der Naaman. Er hatte eine Magd. Ein jüdisches Mädchen, dass so bei den Streifzügen, offenbar hatten sie so, das waren praktisch wie Menschendiebstahl, die hatten so Streifzüge und dann haben die gekämpft, gingen durch Israel und dann haben die einfach so ein paar Leute mitgenommen und die haben sie dann versklavt, so auch dieses Mädchen. Nun, die Krankheit des Naamans war wie ein düsterer Schatten über diese Familie. Und das jüdische Mädchen empfand, obwohl sie praktisch verschleppt worden war, Mitgefühl mit dieser Familie. Offenbar wurde sie gut behandelt in diesem Haus. Sie wünschte sich, dass ihr Herr, heute würde man vom Chef sprechen, gesund werden könnte. Sie hatte auch eine Idee, wie er gesund würde. Der Frau des Naamans sagte sie eines Tages, wenn mein Herr doch zu dem Propheten gehen könnte, der in Samaria lebt, der würde ihn von seiner Krankheit heilen. Diese Magd vertraute Gott, obwohl sie von den Aramäern verschleppt und versklavt wurde. Ihr Vertrauen in Gott war erstaunlicherweise ungebrochen, denn sie hätte doch genügend Gründe gehabt, um an Gott zu zweifeln. Zum Beispiel, warum er es zugelassen hat, dass sie verschleppt wurde. Warum er sie nicht bewahrt hat vor diesem Leid, von der Familie weg, in ein fremdes Haus. Interessant, dass Glaube oft unabhängig bei Menschen verwurzelt ist, was mit ihrem Leben geschieht. Dass es immer wieder Menschen gibt, die nicht, ob es ihnen gut geht oder schlecht, von dem den Glauben und die Gnade Gottes abhängig machen, sondern die ihm vertrauen durch alles hindurch. Die zutiefst wissen, dass die Erfüllung nicht in dieser Welt geschieht, sondern in einer anderen. Und dass die Vorbereitung zur Erfüllung für die andere Welt in dem Vertrauen dem Schöpfer gegenüber begründet wird. Ihr Vertrauen war also ungebrochen. Es war für sie eine Selbstverständlichkeit, dass der Prophet Elisa, der Prophet des Gottes Israels, Naaman, einem Heiden helfen kann, muss man sich das mal vorstellen. Sie wünscht ihm sogar etwas Gutes, obwohl er ist ja der Chef dieser Armee, die Israel unter Druck hält. Und damit, mit diesem Glauben, gehörte dieses Mädchen oder diese Frau zu einer Minderheit im Volk Israel. Eine verschwindend kleine Minderheit, die noch auf Gott vertraute. Der König, der für das Volk vorbildlich sein sollte, auch vorbildlich in seinem Vertrauen Gott gegenüber, der holte seinen Rat bei anderen Leuten. Nicht beim Propheten des Gottes Israels, sondern bei anderen Göttern. Er schickt seine Boten zu Götzenpriestern, so wie er zu Beginn dieses Buches, dieses zweiten Königebuches uns berichtet. Eines Tages fiel sein Nachfolger Ahasia, also ist dann der König, Nachfolger, der König Ahasia, durch das Gitter im Obergeschoss seines Palastes in Samaria und verletzte sich schwer. Da schickte er Boten in die Philisterstadt Ekron, man höre und staune, in die Philisterstadt. Sie sollten Baal-Zebub, den Gott der Stadt, fragen, ob die Verletzung wieder heilen würde. Sie haben richtig gehört. Ich habe mich weder verlesen noch verschrieben. Er hat tatsächlich einen Boten ins Philisterland geschickt, in das Land, wo ständig Israel unterdrückte, und hat dort die Götter der Philister befragen lassen. Da bekommt man ja fast Hühnerhaut. Götzen statt Gott ließ er befragen, obwohl er wusste, dass er in seinem Reich ausgezeichnete Propheten wohnten. Welch ein Gegensatz zu diesem einfachen Mädchen, das von den Aramäern verschleppt wurde, wie sie ihr Vertrauen auf den Gott Israels setzte. Nun, die Frau Naamans, muss man das üben, es ist immer eine Frage, wir haben das vorher noch abgesprochen, der Andreas und ich, ob wir es Naaman sagen oder ob wir Naaman sagen. Neu geschrieben wird es Naaman, jetzt habe ich mich entschlossen, Naaman zu sagen. Jetzt, wenn ich reinfalle, dann verzeiht mir das. Also für diese Frau die das hörte, dass es ein Prophet ist, der ihrem Mann helfen konnte, war das natürlich ein Hoffnungsschimmer. Sie erzählte das ihrem Mann und dieser wiederum dem König. Und so bekam er die Erlaubnis vom König, nach Israel zu reisen. Der König überreichte ihm einen Brief mit dem schlichten Satz: Ich bitte dich, meinen Diener Naaman freundlich aufzunehmen und von seinem Aussatz zu heilen. Eine freundliche Bitte des Königs von Aram an den König Israels. So zog Naaman und mit seinem großen Gefolge und einem riesigen Vermögen nach Samaria. Und dort angekommen, ließ er durch einen Boten den Brief den König überbringen. Und der König war verständlicherweise komplett geschockt. Der verstand seine Welt nicht mehr. Als der König den Brief gelesen hatte, zerriss er sein Gewand und rief: Ich bin doch nicht Gott. Er allein hat Macht über Tod und Leben. Der König von Aram verlangt von mir, dass ich einen Menschen von seinem Aussatz heile. Da sieht doch jeder, er sucht einen Vorwand, um Krieg anzufangen. Und diese Angst war berechtigt. Es ist nicht unüblich, dass man an einen Feind, der etwas schwächer ist, eine Forderung stellt, die er nicht einhalten kann oder will. Und wenn er sich nicht einhält, dann sagt man: Ja, du hast meine Forderung nicht eingehalten, jetzt führe ich einen Feldzug gegen dich. Das war ganz normal. Und diese Lunte hat der König gerochen, hat gedacht, das ist genau ein Vorwand. Jetzt will er gegen mich Krieg führen, jetzt sucht er nur noch einen Grund, weil er bis jetzt noch keinen hat, dass er seinen Feldzug gegen mich ausführen kann. Und zu dem Zweck hat er mir noch den General geschickt, den ich noch heilen soll. Das war ja alles ziemlich klar für ihn, was jetzt kommen wird. Jetzt soll er diesen Mann heilen. Der König zerriss als Ausdruck der Empörung seine Kleider, das verbreitete sich natürlich im ganzen Reich, und schrie: Ich bin doch nicht Gott, er allein hat Macht über Tod und Leben. Ein kleiner Funke von Glaube ist noch geblieben diesem König. Immerhin hat er in dieser Situation nochmal realisiert, dass nicht er Herr über Leben und Tod ist, sondern dass es Gott ist. Umso erstaunlicher ist, dass er keine Boten zu Elisa sandte. Wenn das jüdische Mädchen, das in Aram lebte, von Elisa wusste, so konnte das doch dem König in Israel nicht verborgen bleiben, dass in seinem Reich ein ausgezeichneter Prophet lebt. Doch er vertraute dem Gott Israels offensichtlich nicht. Lieber schimpfte und jammerte er über das, was ihm begegnete. Als sich dann diese Sache ernsthaft anzunehmen. So wie zum Beispiel das Hiskia später tat. Er hätte Gott anflehen können. Er hätte Gott sagen können: Herr, siehst du, was er vorhat? Du kennst die Gedanken dieser Menschen. Du weißt, was sie fordern. Hilf mir, ich habe keine Lösung. So hat es Hiskia gemacht. Gott hat ihm geholfen. Oder er hätte zumindest einen Boten zu Elisa schicken können und den Elisa befragen: Was soll ich jetzt tun? Hat Gott eine Lösung für uns? Oder sind wir jetzt den Aramäern einfach hilflos ausgeliefert? Die Tragik vom Volk Israel bestand darin, dass sie in ihrer Not alles taten. Sie waren bereit, überall Hilfe zu suchen. Nur eines vergaßen sie konsequent. Sie baten ihren Gott, den Gott Israels, nicht um Hilfe. Das kann sogar uns passieren. Dass wir in unseren Schwierigkeiten alles Mögliche und Unmögliche unternehmen, aber vergessen, mit unseren Nöten und Fragen zu Jesus zu kommen. Dabei werden wir durch die ganze Bibel immer wieder dazu eingeladen. Auch im Alten Testament heißt es schon: Ihr, die ihr zu seinem Volk gehört, und wir gehören als Kinder Gottes zu seinem Volk, setzt alle Zeit euer Vertrauen auf ihn, schüttet euer Herz bei ihm aus, denn Gott ist unsere Zuflucht. Ist er das wirklich? Ist Gott unsere erste Zuflucht? Das müssen wir lernen, intuitiv. Wir müssen lernen, wenn wir eine Not haben, zuerst zu Jesus zu kommen. Unser Herz zuerst bei ihm auszuschütten. Und dann sehen, was Gott tut. Es ist erstaunlich, dass diese verschleppte und versklavte Frau durch ihren tiefen Glauben in den Gott Israels, was sie durch diesen Glauben ausgelöst hatte. In ihrem schlichten Glauben erzählte sie von ihrem Gott. Ein scheinbar kleiner Glaube brachte einen riesigen Stein ins Rollen. Könige kamen in Bewegung. Wir können von dieser Frau etwas Wichtiges lernen, nämlich, dass der Glaube manchmal einfach darin besteht, dass wir Menschen auf das hinweisen, was Gott tun kann. Glaube beweist sich nicht einfach, dass wir große Glaubenstaten beweisen können und sagen, ich habe das und das gemacht und ich habe immer treu gebetet und dann hat Gott gewirkt, dann bin ja ich der das wunderbar gemacht hat, dann konnte ja Gott gar nicht anders. Sondern Glaube besteht manchmal nur darin, einfach in einer ganz schlichten Treue und in einem ganz schlichten Vertrauen Gott gegenüber zu leben. Diese Frau lebt uns das vor. Sie wies einfach auf ihren Gott hin. Und wir sollten von dieser Frau lernen, mit aller Schlichtheit und Einfalt den Menschen von Jesus zu erzählen. Wenn zum Beispiel jemand mit seinem Leben nicht zurechtkommt, könnten wir einfach sagen, Jesus könnte dir helfen. Wir müssen nicht das ganze Evangelium gleich erklären. Sondern wir können nur diese Aussage machen, Jesus könnte dir helfen. Und vielleicht reagiert der andere, wenn er nicht reagiert, sein Problem. Aber Jesus könnte dir helfen. Wir müssen nicht immer das ganze Evangelium erklären. Vielleicht sind wir deshalb oft zurückhaltend, weil wir meinen, wenn wir von unserem Glauben sprechen, müssen wir immer bei Mose anfangen und bei der Offenbarung aufhören. Und das schaffen wir nicht. Denken wir, unsere Bibelkenntnisse sind nicht gut genug und so weiter und wir haben nicht so viel Zeit. Manchmal genügt es nur zu sagen, Jesus könnte dir helfen. Es genügt, wenn wir erzählen, wie Jesus unser Leben reich macht. Wir müssen neu lernen, denke ich, dass wir, vielleicht nicht alle, aber ich gehöre zu denen, mit größere Selbstverständlichkeit von dem sprechen, was Jesus kann und tut und in meinem Leben getan hat. Einfach als Mitteilung, nicht als Anspruch an den anderen. Du musst jetzt an Jesus glauben und du musst jetzt das und wenn du nicht, sondern einfach als Zeugnis meines Lebens. Jesus schenkt mir Friede, Jesus schenkt mir Geborgenheit. Ich habe kürzlich ein Interview gehört, da war eine Frau verstrickt in Esoterik und Okkultismus und die hatte eine Schwester, die war zum Glauben gekommen. Und dann haben sie sich wieder mal getroffen und sind so ins Gespräch gekommen und dann stellt ihr die Schwester nur eine Frage. Hast du Frieden? Und diese Frage hat diese Frau so komplett umgewälzt, dass sie am Schluss Christ geworden ist. Hat eine Bibel gekauft, hat sich mit diesen Fragen auseinandergesetzt. Die Schwester hat sie eigentlich nur gefragt. Sicher haben sie über Glauben gesprochen, aber schlussendlich hat sie gefragt, hast du Frieden? Und das hatte sie nicht. Und sie hat bei den anderen Christen gesehen, dass sie einen Frieden haben, den sie nicht kennt. Wir müssen nicht immer alles sagen. Und dieser kleine Glaube, einfach nur seinem Gott zu vertrauen, und zu sagen, dass Gott helfen kann und Macht hat, hat diesen Stein in Bewegung gebracht. Elisa wurde berichtet, dass der König seine Kleider zerrissen hatte. Er sandte seinen Boten, um sich nach dem Grund zu erkundigen. Gott hatte es ihm zwar bereits offenbart und deshalb ließ er dem König durch seinen Diener sagen, schicke den Mann zu mir, dann wird er erfahren, dass es in Israel einen Propheten gibt. Dann wird wenigstens dieser Ausländer das realisieren, auch wenn ihr, die ihr eigentlich zum Volk Gottes gehört, das noch nicht begriffen habt. Und so kam Naaman mit seinem ganzen Tross zum Hause Elisas, und das war natürlich ein Riesentross, ein General, der reist nicht allein, sondern der hat natürlich eine ganze Gefolgschaft, wie wenn der Bundesrat nach China geht, die Bundesrätin, dann sind da Wirtschaftsleute und weiß ich was alles mit in diesem Tross, da geht man natürlich nicht allein, und so ein Feldherr sowieso nicht. Doch Elisa trat nicht in Erscheinung, sondern er ließ durch einen Boten dem Nahemann ausrichten, fahre an den Jordan und tauche 7-mal darin unter, dann wirst du von deinem Aussatz geheilt. Nun, das war etwas zu viel des Guten für diesen erfolgreichen Naaman. Er wurde einfach wütend über diesen Propheten. Wie konnte er sich erlauben, einen so angesehenen und bedeutenden Mann, wie er ist, einfach durch einen Boten abspeisen zu lassen? Er, der General der aramäischen Armee, die jederzeit problemlos Israel überrennen konnte, speist er durch einen Diener ab. Er hatte nämlich seine Vorstellung. Ich hatte gedacht, er würde zu mir herauskommen und sich vor mir hinstellen und dann würde er den Herrn, seinen Gott, beim Namen rufen und dabei seine Hand über die kranke Stelle hin und her bewegen und mich so von meinem Aussatz heilen. Eine perfekte Vorstellung, was der Prophet hätte machen müssen. Vermutlich war er schon bei anderen Propheten von anderen Göttern und die haben das so gemacht. Es hat zwar nichts geholfen, aber das war sein Schema. So muss das ablaufen. Wenn der das nicht macht, dann funktioniert das nicht. Er wusste schon, was der Prophet tun soll, bevor er ihn gefragt hat, ob er ihm helfen kann. Ja, und dann nur 7-mal im Jordan sich unterzutauchen, das fand er einfach lächerlich und er ärgerte sich maßlos. Denn in seinem Stolz, sagt er, ist das Wasser des Abana und des Parpar, der Flüsse von Damaskus, nicht besser als alle Gewässer Israels. Die waren sicher nicht besser, aber wenn man wütend ist, dann sagt man noch viel. Was meint der Prophet eigentlich? Bildet der sich ein, der Jordan sei besser als unsere Gewässer? Dann hätte ich ja auch in ihnen baden können, um geheilt zu werden. Tja, es ist alles umsonst gewesen. Hätte ich doch nur nicht auf diese jüdische Macht gehört. Und voll Zorn wollte er nach Hause zurückkehren. Glücklicherweise wurde Naaman von weisen Dienern begleitet, die vermutlich nach seinem ersten Wutanfall, als er sich langsam gelegt hatte, wagten, ihn anzusprechen und sagten: Herr, bedenk doch, wenn der Prophet etwas Schwieriges von dir verlangt hätte, hättest du es bestimmt getan. Aber nun hat er nur gesagt, bade dich und du wirst gesund, sollst du es da nicht erst recht tun? Sehr weise, oder? Kluge Männer. Gut, wenn man solche Menschen um sich hat. Mal ganz nebenbei gefragt, hast du Menschen um dich herum, die dir etwas sagen dürfen? Vielleicht auch mal etwas Unangenehmes? Hast du Menschen, von denen dir du was sagen lässt, die dich vielleicht von deiner fixen Idee wieder ablenken können und auf das Wesentliche zurückholen? Das ist gut, wenn man solche Menschen um sich hat. Und es ist gut, wenn man bereit ist, so etwas zuzulassen im Leben. Ich habe euch da eine Frage aufgeschrieben, könnt ihr die Namen aufschreiben und wenn ihr solche Leute habt, könnt ihr dafür danken, dass Gott sie euch in euer Leben gestellt hat. Und wenn ihr keine habt, könnt ihr dafür beten, dass ihr Menschen findet, die euch etwas sagen dürfen. Und zwar ohne, dass ihr nachher vor Gericht geht mit ihnen. Und Naam, dieser große, erfolgreiche Mann, hat auf seine Diener gehört. Es ist eigentlich so einfach, was er machen sollte. Er kann es ja probieren. Nützt es nichts? So wird es nicht schaden. Er ist einfach ein bisschen sauberer nachher, was ja auch nicht schadet. Also hat er gedacht, jetzt fahre ich doch an Jordan. Er ließ sich also an Jordan fahren, tauchte 7-mal in das Wasser und das Wunder geschah. Da wurde er völlig gesund und seine Haut wurde wieder so rein wie die eines Kindes. Komplett geheilt. Nein, noch mehr als geheilt. Diese Waschungen wirkten wie ein Jungbrunnen, nachdem sich heute ja die Menschen sehnen. Seine Haut wurde rein wie die Haut eines Kindes. Das ist eine sensationelle Verjüngungskur, Wellness im höchsten Grad. Wenn wir das anbieten könnten, ein Bad, wo wir wieder nachher eine Haut hätten wie Kinder, wir würden ein Riesenzentrum bauen können in Zürich. Die Leute würden von der ganzen Welt herströmen. Ich weiß, dass ich werde älter. Ich merke, ich habe keine Haut mehr wie ein Kind. Ich habe Flecken, irgendwie kann ich da Haut abkratzen, das hatte ich alles nicht. Als ich Kind war, gut, dann hatte ich Pickel in der Pubertät, aber das geht dann wieder weg. Aber er hatte Haut wie ein Kind. Das ist sensationell. Ja, und dieser Name war auch erstaunt über das. Über Erwarten hatte Gott an ihm gehandelt und voller Freude kehrte er zu Elisa zurück und bekannte, jetzt weiß ich, dass der Gott Israels der einzige Gott ist auf der ganzen Erde. Er sagt nicht, jetzt weiß ich, dass du der beste Prophet bist, den es überhaupt gibt, sondern er sagt, der Gott Israels. Es ging nicht um Menschenverehrung. Er hat begriffen, dass nicht Elisa das war, sondern dass der Gott Israels sein musste. Dieser Naaman, ein Ausländer, hat erkannt, was Israel schon lange wusste. Der Gott Israels ist der einzige Gott auf der ganzen Erde. Doch Israel suchte bei allen anderen Göttern Hilfe, nur nicht bei ihrem Gott. So unverständlich, dass das klingen mag. Und da muss ein Ausländer daherkommen, der endlich wieder einmal sagt, dass Israel dass der Gott Israels der einzig wahre Gott ist. Sicher, Naaman hatte sich auch störrisch verhalten, so wie auch Israel. Aber er ließ sich wenigstens etwas sagen. Er ließ sich sogar von seinen Dienern zur Vernunft bringen. Israel ließ sich nicht zur Vernunft bringen. Sie hörten nicht auf ihre Propheten. Im Gegenteil, sie verfolgten sogar die Propheten. Und da heißt es, in einer Rückschau, wo Gott erklärt, warum er sein Volk richtet und verschleppen lässt. Sie wollten nicht hören, sie waren genauso halsstarrig wie ihre Vorfahren, die auch schon den Herrn, ihrem Gott, kein Vertrauen geschenkt hatten. Das war das Dilemma, die Tragik des Volkes Israel. Sie vertrauten Gott nicht. Das Verhalten des Naaman ist uns nicht unbekannt. Wir brauchen Hilfe und haben eine gewisse Vorstellung, wie diese Hilfe aussehen sollte. Oft meinen wir, es müsste etwas ganz Besonderes geschehen. Wir meinen oft, man muss jetzt alle Fachleute herzitieren, weil mein Problem jetzt so groß ist. Man geht nicht mehr zum Prediger, weil der hat ja nur die Bibel. Wir müssen viel kompetentere Hilfe haben. Viel mehr. Leute, die Kurse über Kurse besucht haben. Wir lassen uns nicht einfach mit so unprofessionellen Dingen behandeln. Das Problem ist größer. Wir geben uns dann mit den einfachsten Hinweisen gar nicht mehr zufrieden. Einfach finde ich das interessant, dass wir lieber komplizierte Lösungen haben manchmal. Naaman schien der Weg zur Heilung auch sehr einfach, sogar unsinnig. Er konnte jedoch seinen verletzten Stolz ablegen und das tun, was ihm der Prophet empfohlen hatte. Und so wurde er gesund. Zuerst musste er seinen Stolz ablegen. Aber er wurde nicht gesund, weil das Wasser im Jordan heilende Kräfte in sich barg. Naaman war der einzige Mensch, der im Jordan vom Aussatz befreit wurde. Nachher hätten alle Aussätzigen im Jordan 7-mal untertauchen können und keiner wäre gesund geworden. Sie hätten 14-mal, 100-mal, keiner wäre gesund geworden. Es war keine heilende Kraft in diesem Wasser. Naaman wurde nicht wegen dem Wasser gesund, sondern wegen seinem Gehorsam. Weil er das tat, was Gott von ihm verlangte. Und das war wirklich nichts Schwieriges. Das ist ja wunderbar. Heilungen sind oft einfacher, als wir denken. Auch seelische Heilungen. Und wenn wir Gott fragen, ist der Weg oft kein schwieriger Weg. Wie da dieser Naaman. Der Gehorsam gegenüber dem Wort Gottes birgt große heilende Kraft in sich. Nehmen wir mal das Beispiel eines Menschen, der unter Kleptomanie leidet, also krankhaftes Klauen. Dieser Mensch wird nun Christ, stiehlt aber weiter. Das ist natürlich nicht gut. Und nun erwartet er, dass Gott ihn heilt. Die bösen Geister, die ihn da im Griff haben, sollen ihn verlassen. Nehmen wir mal an, er würde zu Paulus gehen und ihm diese Not schildern. Er würde von Paulus vermutlich erwarten, dass er ihn durch ein vollmächtiges Gebet von dieser Not befreit. Von diesen Mächten, die ihn da zum Stehlen zwingen. Aber weit gefehlt. Der vollmächtige Apostel Paulus würde nicht die Geister vertreiben, sondern er würde ihm sagen, wer vom Diebstahl gelebt hat, muss jetzt damit aufhören. Er soll seinen Lebensunterhalt durch eigene Arbeit verdienen und zusehen, dass er auch noch etwas für die Armen übrig hat. Ach so habe ich mir jetzt das also nicht vorgestellt. Jetzt habe ich gemeint, der Apostel Paulus erhebt die Hände, holt noch einige Geschwister und alle beten für mich, dass dieses Stehlen verschwindet. Nein. Ein ganz kleiner Schritt, sorge für deinen Lebensunterhalt und schau dafür, dass noch was übrig bleibt, dass du anderen helfen kannst. Und wer das tut, wer dieses Problem hat und wer das tut, der wird die heilende Kraft Gottes erleben. Bin ich hundertprozentig überzeugt. Sonst haben wir einfach die Leute, die springen und springen von Verkündiger zu Verkündiger, von Freibeter zu Freibeter und das hat kein Ende, bis sie sterben. Weil immer wieder sozusagen der Rückfall einkehrt. Dieser Ratschlag scheint fast etwas lapidar in Anbetracht des großen Problems dieses Menschen. Aber wer das tut, der wird sehen, dass es wirkt und der wird die Kraft des Wortes Gottes erleben. Weit mehr, als wenn er mit Hokuspokus etwas erreichen möchte. Ich sage nicht, mit dem nicht, dass man nicht für etwas beten kann, auch dass man nicht um Befreiung beten kann, aber ich denke, manchmal sind wir nur noch auf dieses Freibeten fixiert und nicht mehr, dass es auch andere Wege gibt, die Gott vorsieht. In vielen Lebenssituationen geht es nämlich darum, herauszufinden, was Gott dazu sagt, und dann sollte man danach handeln. Und in den meisten Fällen sind es kleine, ganz kleine Schritte des Gehorsams. Das ist ja das Faszinierende. Kleine Schritte des Gehorsams, das ich sogar in aller Schwachheit tun kann. Naaman, wenn man ihn noch an den Jordan schleifen musste, wenn er nicht mal selber gehen konnte, aber untertauchen, das konnte, das war einfach eine leichte Sache. Und oft sind Dinge, mit denen wir im Leben kämpfen, wenn wir Gott fragen und um Rat bitten, sind es oft kleine Dinge und wir tun sie nicht, weil wir denken, das nützt eh nichts. Genau wie Naaman. Da gehe ich nach Hause, ich bade, ich wasche mich in meinem Wasser, das ist sauberer. Das mache ich nicht. Der wird ja wohl nicht glauben, dass das was nützt. Aber wenn wir die kleinen Schritte tun, die uns Gott und sein Wort aufzeigt, werden wir sehen, dass das Gottes Kraft uns heilt. Auch seelische Verletzungen, Gottes Kraft heilt. Und das ist oft überhaupt nicht spektakulär, aber sehr wirkungsvoll. Übrigens belächeln viele Menschen, was die Bibel über die Vergebung unserer Schuld und über die Erlösung sagt. Sie können sich nicht vorstellen, dass man so einfach ewiges Leben bekommen kann. Es ist aber sehr einfach, weil Jesus die Voraussetzungen dafür schuf. Jesus hat sein Leben für die Gemeinde gegeben, um sie rein und heilig zu machen, im Wasser der Taufe und durch das dabei gesprochene Wort. Denn er wollte sie als seine Braut in makelloser Schönheit vor sich stellen, ohne Flecken, ohne Falten oder einen anderen Fehler, heilig und vollkommen. Das ist ja auch eine Verjüngungskur, eine geistliche Verjüngungskur ist das. Ohne Flecken, ohne Falten, ohne Runzeln. Wenn man sieht, was heute Leute alles tun, um ihre Falten und Runzeln wegzubekommen, das macht Jesus aber natürlich für unser geistliches Leben. Das heißt, wer dem Wort Gottes glaubt, der wird von Gott gereinigt um des Glaubens willen. Folgerichtig sagt Jesus, wer auf mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Auf ihn kommt keine Verurteilung mehr zu. Er hat den Schritt vom Tod ins Leben getan. So einfach ist das. So einfach. Und das ist vielen Menschen zu einfach. So soll ich ewiges Leben bekommen? Da mache ich es lieber mit der Esoterik viel komplizierter. Lese ich Bücher über weiß ich was für Religionen? Ich will nicht so einfach in den Himmel. Also ich bin schon etwas bedeutender, als einfach so einen billigen Weg zu gehen. Da müssen wir halt unseren Stolz ablegen und einfach das tun. So einfach werden Menschen für Zeit und Ewigkeit erlöst. So einfach werden wir unsere Schuld los. Diese Erzählung von Naaman ist für Israel aufgeschrieben worden. Sie soll Israel ermahnen, dass sie sich nicht so halsstarrig verhalten sollten. Sie sollen lernen, dass Gott sein Wort erfüllt und dass es ihm daran liegt, dass wir seinen Willen tun. Sogar, das war ja provokativ in jener Zeit, sogar, wenn ein Ausländer gehorsam ist, erbarmt sich Gott. Die meisten, die geheilt wurden im Alten Testament, waren Ausländer. Warum? Sie vertrauten dem Gott Israels. Und es war eine Provokation für Israel, dass ihr Gott einem Ausländer hilft, der eigentlich ursprünglich anderen Göttern diente. Erstaunlich, was der Glaube dieser verschleppten jüdischen Frau in Bewegung brachte. Kleiner Glaube, große Auswirkung. In dieser Geschichte sehen wir etwas von dem, was Jesus einmal mit dem Senfkorn verdeutlichte. Ich sage euch, sagte Jesus, selbst wenn euer Glaube nur so groß ist wie ein Senfkorn, könnt ihr zu diesem Berg sagen, rücke von hier nach dort und er wird dorthin rücken. Nichts wird euch unmöglich sein. Lernen wir also von dieser Frau und vertrauen wir in kindlicher, nicht in kindischer, in kindlicher Weise auf Jesus. Sprechen wir mit aller Selbstverständlichkeit von unserem Gott, den wir lieben, und dem wir dienen. Dein kleiner Glaube kann große Auswirkungen haben. Denn selbst wenn euer Glaube nur so groß ist wie ein Senfkorn, könnt ihr zu diesem Berg sagen, rück von hier nach dort, und er wird dorthin rücken. Nichts wird euch unmöglich sein. Gott kann durch deinen Glauben Großartiges bewirken. Auch durch deinen ganz kleinen Glauben. Ich bete mit uns. Ich danke dir, Vater, für das, was wir hier lesen können. Etwas, was sich wirklich in dieser Welt ereignete. Und du forderst uns dadurch auf, ja, dir wirklich ganz und gar zu vertrauen, wie diese junge Frau, die von den Aramäern verschleppt wurde und als Sklavin diente. Aber sie hat dir vertraut und sie wusste, dass dir keine Grenzen gesetzt sind. Und ihr schlichter, kleiner Glaube hat Großes in Bewegung gebracht. Und so ist das bis heute. Hilf uns, Herr, dass wir dir vertrauen, auch in kleinen Dingen. Und dass wir da und dort erleben dürfen, wie groß die Auswirkungen sind, weil du am Werk bist und weil es um dein Reich geht. Amen.